Glück auf und herzlich willkommen zu Alex Podcast. Content mit Schmackes. Der Podcast, wo Worte richtig was bewegen. Natürlich mit einer dicken Portion Ruhrpott-Charme. In dieser Episode spreche ich mit Martin Rutemüller, Unternehmer, Coach, Speaker und jemand, der Leadership nicht nur lehrt, sondern selbst gelebt hat. Vom Offizier einer Spezialeinheit über die Handball-Bundesliga bis hin zum erfolgreichen Auftritt bei Die Höhle der Löwen. Martin hat viele Hüte getragen und immer ging es dabei um eins: Verantwortung übernehmen, sich selbst führen und andere begeistern. Wir sprechen über seinen spannenden Werdegang, über echte Führung, Motivation und warum ein bisschen Selbstführung nie schadet, egal ob im Unternehmen oder im Alltag. Schön, dass du da bist, Martin. Martin, du hast es selbst schon so schön in einem Vortragstitel gesagt: Vom Taugenicht zum Unternehmer. Hol uns mal ab. Wie sah dieser Weg bei dir ganz konkret aus?
Ja, Alex, das ist eine gute Frage. Du hast es ja bei mir schon gesehen. Ich habe einen Vortrag gehalten, oder den halte ich öfter, vor jungen Menschen, Studierenden, aber auch in Schulen. Und der hat in der Tat den Titel Vom Taugenichts zum Unternehmer, weil ich mich früher immer so gesehen habe. Dazu muss man vielleicht so ein bisschen wissen, wie mein Leben verlaufen ist. Also ich war eher mittelbegabter Schüler, Realschule, habe die Klasse 8 sogar wiederholen müssen, weil Schule mich ehrlich gesagt einfach nicht angesprochen hat. Naja, und dann so mit Ach und Krach Realschulabschluss geschafft. Dann hatte ich schon, weil ich nichts anderes wusste, mir irgendwie eine Lehrstelle als Elektrotechniker besorgt, also Strippenzieher auf dem Bau. Und dann habe ich durch Zufall doch am Ende noch mit knapper Not die Qualifikation fürs Gymnasium bekommen und habe mich dann entschieden, auf ein technisches Gymnasium in den Nachbarort nach Münster zu gehen, weil ich immer dachte, ja, sprachlich bin ich auch nicht so begabt und mit Technik kommst du vielleicht weiter. Und da habe ich nach 3 Jahren dann interessanterweise doch ein relativ ordentliches Abitur hingelegt, 2,7, das wäre heute vielleicht ein bisschen besser, und habe dann, danach bin ich dann, wollte ich eigentlich Elektrotechnik studieren, weil das hatte ich als Abifach mit diesem technischen Bereich, musste dann aber als Wehrpflichtiger erstmal zum Militärdienst. Und dann bin ich hingefahren, wollte eigentlich D5 werden, hat aber nicht geklappt, bin dann eingezogen werden, habe mich fürs Militär entschieden, weil das damals kürzer war, 3 Monate, und ich vor meinem Studium noch ein Praktikum machen musste. Ja, bin dann mit langen Haaren und einer Lederjacke, wo hinten eine Zielscheibe drauf stand, schieß doch, zur Bundeswehr gefahren und wurde da erstmal richtig zurechtgestutzt. Ganz interessant. Und was ich nicht wusste, ich bin durch Zufall bei einer militärischen Spezialeinheit gelandet. Das heißt, wir waren Fallschirmjäger. Ich bin nachts über England in große freilaufende Übungen abgesprungen. Und das war natürlich schon ein großes Abenteuer, muss ich sagen. Also ich habe da sehr, sehr viel erlebt. Aber, das muss man sagen, natürlich dann mit meiner langen Matte am ersten Tag sofort rappelkurze Haare bekommen und zurechtgestutzt im Eingangsbereich von unserem Kompaniegebäude stand als erstes: Klagt nicht, kämpft. Ich habe gedacht, naja, der Spruch Arbeit macht frei ist nicht weit weg. Aber ich habe dann, dann interessant gefunden, vor allen Dingen dieses Abenteuer, die sportliche Herausforderung, Hubschrauber fliegen, aus Flugzeugen springen, aus Hubschraubern springen. Irgendwann kam dann mein Chef auf mich zu und sagte: Junge, hast du dir mal überlegt, Offizier zu werden? Du tauchst wohl dazu. Und der schöne Anreiz dabei ist, ab dem Tag, wo ich gesagt habe, okay, könnte ich mir vorstellen, gab es sofort richtig Knete. Also das wären, ich weiß es gar nicht mehr, umgerechnet heute vielleicht 2.500 Euro netto gewesen oder sowas. Ich weiß es nicht, da war ja noch D-Mark-Zeit. Ja, dann habe ich mich zum Offizier ausbilden lassen und habe dabei natürlich einfach sehr, sehr viel gelernt über Selbstdisziplin, sich selbst führen zu können, andere zu führen in Krisensituationen, was es bedeutet, verschiedene Methoden anzuwenden der Führung. Naja, und habe dann aber nach 2 Jahren gesagt, nee, da stand es an, dass ich mich hätte verpflichten sollen auf 12 Jahre. Und dann kamen aber die ersten Krisen und ich meinte aber, meine Untergebenen, für die ich verantwortlich war, wären nicht einsatzbereich und ich wollte einfach die Verantwortung nicht übernehmen. Und bin dann nach diesen 2 Jahren als Student der Elektrotechnik dort eingeschrieben in Bochum angefangen, saß im Hörsaal und habe nur gedacht, nach links und rechts, hier sind nur Nerds, das hältst du keine 40 Jahre aus. Habe sofort alles hingeschmissen, nicht mal ein Semester absolviert, wollte aber trotzdem studieren und habe dann aus der Not heraus, weil ich relativ sportlich war, einfach gesagt, weißt du was, studierst du halt Sportwissenschaften. Und das war eigentlich damals eine brotlose Kunst. Damit konnte man nicht viel werden, wenn man selbst keine großartige Sportkarriere absolviert hat. Und dann habe ich das gemacht, auch ganz gut abgeschlossen. Und parallel dazu habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, um einfach eine weitere Qualifikation zu haben. Und habe dann nach dem Studium direkt 2 Jobangebote gehabt. Eins bei der KPMG, das ist ein großer Wirtschaftskonsulter in Essen, der damals die Bundesliga-Vereine an die Börse bringen wollte, mit Borussia Dortmund haben sie es ja gemacht, und so ein Bindeglied brauchte, der beide Welten versteht, Wirtschaft und Sport. Da habe ich mich aber dagegen entschieden und bin dann nach Frankfurt in eine kleine Agentur für Bildungssponsoring und war da Projektleiter für ein großes nationales Bildungsprojekt und habe da Schulprojekte betreut in Oberstdorf, in Hindelang. Und nach 2 Jahren habe ich aber auch da, weil Frankfurt nicht mein Pflaster war, meine Zelte abgebrochen, bin wieder in meine Heimat nach Amstetten gefahren oder gezogen, bin da als erster hauptamtlicher Geschäftsführer eines großen Sportvereins, damals mit 2700 Mitgliedern, angefangen, wo ich gleichzeitig noch das Marketing von Handball, Bundesliga, zweite Bundesliga, TV Amstetten übernommen habe. Naja, und das endete dann auch relativ schnell nach einem Jahr. Einfach deshalb, weil die Handballer schon in der Insolvenz waren und mein Gehalt nicht zahlen konnten. Also da sollte ich 50% meines Gehalts herbekommen, die anderen 50% aus dem Verein und ein Jahr lang Vollgas geben und aber gleichzeitig nur halbes Geld verdienen. Das war einfach keine Lösung für mich. Und dann habe ich da meine Zelte auch wieder abgebrochen und bin als Zivilangestellter, Diplomsportwissenschaftler an die Sportschule der Bundeswehr nach Warendorf gegangen. Die suchten damals eine Art Pressesprecher und dann habe ich das auch ein Jahr gemacht, aber gemerkt nach einem Jahr, dass das auch nicht mein Feld ist, weil das mir zu verwaltungstechnisch war. Ich war immer so ein Freigeist. Naja, und dann habe ich mich mit einer eigenen Agentur 2003 selbstständig gemacht, die ich bis heute noch führe. Eine Kommunikationsagentur für den Bereich Gesundheitskommunikation. Und im Laufe dieser Zeit habe ich eben viele weitere Dinge gemacht, weitere Firmen gegründet, ein Produkt in die Höhle der Löwen gebracht, ein Sportprodukt, aber ich glaube, da sprechen wir gleich noch drüber. Ja, und so kam eben dieser Titel vom Taugenichts zum Unternehmer zustande. Und der soll... Die Idee dahinter war eigentlich dieser Vortragstitel und Reihe, dass ich anderen, die ähnlich an sich zweifeln, Mut machen will, dass es eigentlich den einen perfekten Weg gar nicht gibt, sondern dass es im Leben immer darauf ankommt, Erfahrungen zu sammeln, was ich natürlich zahlreich gemacht habe, und einfach mal an sich selber glauben und an eine positive Zukunft. Weil den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich kann nichts, ich mache nichts, das bringt nichts, sondern Gelegenheiten werden sich ergeben, aber man muss sich eben auf den Weg machen. Und jeder Weg, egal wie lange es, fängt mit dem ersten Schritt an. Und sobald ich den ersten Schritt gemacht habe, eröffnet sich schon wieder eine neue Perspektive. Ich habe ein anderes Bild und es werden Lösungen kommen.
Du hast Stationen hinter dir, die auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen. Militär, Bundesliga, Bundestag, Start-up, Gesundheitskommunikation. Gibt es für dich einen roten Faden, der sich durchzieht?
Ja, das stimmt. Den Bundestag, den hatte ich eben noch vergessen. Ich habe auch mal, ich glaube, 10, 11, 12 Jahre für den Deutschen Bundestag gearbeitet, für einen Bundestagsabgeordneten. Den habe ich damals meine Idee von dieser Gesundheitskommunikationsagentur berichtet und er sagte, das ist genau das, was ich in meiner Politik mache, Gesundheitspolitik, und ab heute laufen wir gemeinsam durch die Welt. Ich mache es in Theorie und ihr liefert mir quasi die praktische Beweisführung. Und so kam ich dann irgendwann in den Bundestag und ich fand einfach nur den Ausweis cool, ne? Also ein Bundestagsausweis, wo drauf steht, Mitarbeiter im Deutschen Bundestag. Ansonsten hat mich das jetzt, die große Politik, gar nicht so gereizt. Ja, die Frage nach dem roten Faden. Zieht sich da ein roter Faden durch? Also die Frage ist vielleicht eher dann eine viel weit gefasstere, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und meiner Meinung nach ist der Sinn des Lebens, Erfahrungen zu sammeln. Und wenn das der rote Faden in dem Bereich ist, habe ich einfach viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Und ich glaube, das macht ja auch hinterher das Salz in der Suppe aus und ein wertvolles Leben, dass man meiner Meinung nach nicht irgendwo in einem Büro 30, 40, 50 Jahre als Arbeitnehmer versauert und immer die gleiche Tätigkeit macht, sondern sich einfach auslebt und schaut, wo liegen seine Talente, was kann ich gut, wo habe ich Spaß dran. Und wenn das gegeben ist, also wenn man ein Talent hat, ein Händchen für etwas, und dann den richtigen Bereich findet, dann wird man auch automatisch erfolgreich. Davon bin ich überzeugt.
Gab es einen Moment, wo du dachtest, jetzt läuft's, das ist mein Weg? Oder auch einen, wo du am liebsten alles hingeschmissen hättest?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt weder diese Karriere, es läuft dauerhaft, oder auch nicht die es läuft nie. Das Leben läuft im Grunde genommen wie so eine Sinuskurve ab. Und das kann jeder selber für sich eine Revue passieren lassen, wenn man so seinen Lebensweg abgeht, dass das immer in Wellen stattfindet. Mal ist man himmelhoch jauchzend und manchmal zu Tode betrübt. Und das ist der natürliche Gang. Beispiel, wenn man, als wir zum Beispiel in der Höhle der Löwen waren, da waren wir auf einem High bis zum geht nicht mehr. Aber wenn man ganz oben ist, dann kann es ja nur noch runtergehen. Und dann kamen natürlich Rezensionen in unserem Fall, Ukraine-Krise, die Leute haben ihr Geld beisammengehalten und die Umsätze brachen ein. Und dann waren wir natürlich alle zu Tode betrübt. Aber wenn man diese Sinuskurve immer wieder erlebt und mal praktisch nachempfindet, dann weiß man, selbst wenn man ganz unten ist, ist das gar nicht so negativ, weil irgendwann kommt man auch da wieder raus. Und vor allen Dingen kann man das ganz unten sein auch positiv betrachten, weil da will ich raus und das setzt unglaubliche Energie frei. Also als Beispiel, ne, als Angestellter, ich werde irgendwo in einer Firma entlassen und natürlich ist erstmal mein Leben völlig betrübt. Aber das sorgt doch dafür, da will ich raus. Also was mache ich? Ich lerne vielleicht eine neue Sprache. Ich bilde mich fort. Ich mache alles, um da rauszukommen. Bewerbe mich bei zig Firmen und 3-4 Jahre später, das werdet ihr alle, die das schon mal erlebt haben, mit Sicherheit bejahen können, findet man sich auf einem höheren Niveau wieder und sagt, boah, eigentlich war das gar nicht so schlecht, dass ich damals vor die Tür gesetzt worden bin, weil jetzt habe ich einen besseren Job, ich verdiene mehr Geld, ich bin zufriedener und was weiß ich. Und das ist eigentlich das, was das Leben ausmacht. Also es ist immer ein stetiges Auf und Ab, und wenn ich das einmal für mich durchdrungen habe, dann sind sowohl die positiven Seiten als auch die negativen Seiten gar nicht mehr so relevant, sondern ich weiß, okay, wenn ich ganz oben bin, irgendwann kommt der Einbruch und es geht wieder runter. Und wenn ich ganz unten bin, weiß ich auch, irgendwann geht es wieder hoch.
Du bist Coach für Self und Leadership. Für alle, die jetzt denken, klingt schick, was heißt das eigentlich konkret? Was verstehst du unter guter Führung?
Also vielleicht muss man erstmal sagen, ja, genau, ich bin Coach für oder Life- und Business-Coach für Leadership. Und Leadership, also heißt ja Führungskraft, bedeutet immer erstmal, bevor ich andere führe, muss ich erstmal selber mich lernen zu führen. Und Führungskraft, da steckt ja im Grunde genommen in dem Wort zwei Begriffe drin, Führen und Kraft. Das heißt also, auf der einen Seite Ich kann nur führen, wenn ich mich selbst führen kann, also authentisch. Ich kann nicht von anderen verlangen, was ich selber nicht bereit bin zu geben. Also ich muss immer vorweggehen. Beim Militär habe ich das zum Beispiel gelernt. Da gab es oft so lange Übungen, 36-Stunden Übungen. Und wenn wir dann in die Kaserne kamen, dann wollten wir alle nur noch irgendwie die alle Viere von uns strecken. Und dann wurden wir immer psychisch nochmal, in die Stube geht's noch nicht, sondern noch dreimal über die Hindernisbahn. Und ich habe immer Führungskräfte verachtet, die dann am Rand standen und diese körperliche Belastung gar nicht nachvollziehen konnten. Und als ich dann Führungskraft, also Offizier war, habe ich es immer so gemacht, dass ich gesagt habe, Männer, wir gehen jetzt nochmal hier über die Hindernisbahn und ich gehe immer einmal mehr als ihr. Weil dann konnte ich immer auch selber feststellen, wann ist wirklich Schluss und was kann ich von meinen Mitarbeitern verlangen. Das kann ich aber nur, wenn ich vorausgehe, also mich selbst führen kann. Und dann habe ich gerade gesagt, in Führungskraft steckt ja auch noch das Wort Kraft. Das heißt, ich bin selbst für mich verantwortlich, dass ich dauerhaft die Möglichkeit habe, in meiner Kraft zu bleiben. Also, dass ich mich nicht auspower, dass ich gesund lebe, dass ich nicht 16 Stunden, 5 Tage oder 6 Tage die Woche in der Firma sitze. Auch das ist keine gute Führungskraft, weil mir dann selber die Kraft irgendwann verloren geht zu führen. Und das ist so das, was ich mache in meinem Bereich. Junge Führungskräfte, aber auch in großen Firmen in die Führungsetagen zu gehen und da ein anderes Bewusstsein, einmal für sich selbst, aber auch für die Aufgabe dieser Führungskraft zu sehen. Und natürlich am Ende geht es auch um Methodenspektrum. Wie führe ich? Was für Führungsmethoden gibt es? Was für unterschiedliche Führungsansätze und sowas.
Gerade in Unternehmen wird Leadership oft verwechselt mit Chef sein oder Kontrolle ausüben. Was läuft aus deiner Sicht häufig schief?
Ja, genau. Also viele wollen ja Chef sein und denken, boah, wenn ich jetzt Chef bin, dann bin ich anders. Also alle sind gleich, aber ich bin gleich. Und das kann eigentlich nicht funktionieren. Sondern ein Unternehmen ist wie eine Familie. Jeder muss was geben, jeder darf was rausnehmen und da kann nicht irgendwie die Waage immer so sein, dass der Chef sagt, arbeitet ihr mal, ich bin auf dem Golfplatz. Also das heißt, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, führen durch Vorbild heißt auch präsent sein in der Firma, die Mitarbeiter führen und durch gutes Beispiel vorangehen. Nur dann werden auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dir folgen. Kontrolle ist immer so eine Geschichte, weil Kontrolle heißt, ich vertraue euch ja nicht. Natürlich muss ich gewisse Dinge überprüfen, aber wenn ich in der Lage bin, jeden meiner Mitarbeiter selber als Führungskraft auszubilden, weil was heißt Führungskraft? Ist ja nicht nur der Unternehmenschef eine Führungskraft, ist es auch ein Busfahrer eine Führungskraft in dem Moment, wenn er diesen Bus führt, weil er verantwortlich ist für diese 50, 60, 80 Passagiere, die da drin sind. Und das muss ich, diese Arbeit muss ich als solches verstehen und ordentlich aussetzen und, oder umsetzen. Und das bedeutet ja wiederum, dass ich genau weiß, was ich zu tun habe und die Verantwortung für meinen Bereich übernehme. Und wenn das funktioniert und der Chef das entsprechend vorlebt, dann funktioniert auch so ein Team und dann brauche ich auch nicht große Kontrollinstrumente, sondern dann geht es darum, dass jeder mitmacht und auch keine Angst hat, Fehler zu machen, weil Fehler machen ist so das größte Hindernis. Gerade in Behörden, in großen Firmen traut sich heute keiner mehr Entscheidungen zu treffen, weil alle Angst haben, Fehler zu machen. Und unter anderem in den Workshops, die ich mache, geht es auch viel um das Thema Angst und ich sage immer, es gibt gar keine Fehler, weil niemand macht bewusst Fehler, sondern sie unterlaufen vielleicht und ob es ein Fehler ist, ist immer eine Interpretationsfrage aus dem Hier und Jetzt. Es gibt einige Fehler, die sich heute als Fehler und morgen als richtig gute Tat erwiesen haben und wenn man das erstmal einmal durchdrungen hat, entsteht plötzlich eine Leichtigkeit unter den Mitarbeitern noch einen Spaß wieder mitzumachen, anstatt immer nur sich kontrolliert zu fühlen und drangsaliert.
Du sagst, Self-Leadership ist die Grundlage für alles. Kannst du das mal mit einem praktischen Beispiel greifbar machen, vielleicht auch aus deinem Alltag?
Ja, das habe ich ja gerade im Grunde genommen schon so ein bisschen erwähnt. Führen durch Vorbild. Und ich habe es ja eben mit dem Beispiel aus dem Militär gesagt, dass ich sage, ich kann nicht einfach daneben stehen und die immer wieder, also die Soldaten, über die Hindernisbahn gehen lassen. Und dann merke ich gar nicht, wann ist wirklich Schluss, wann können die körperlich nicht mehr. Und wenn ich mich selber führen kann, dann weiß ich, was ich von meinen Mitarbeitern, Untergebenen auch verlangen kann. Und wenn ich von vorne führe, also in einem Unternehmen eben auch 5 Tage die Woche präsent bin, Gas gebe, extra Meilen laufe, dann macht das Team das gerne auch. Und der Unterschied ist eben, wenn das nicht vorgelebt wird, wenn ich immer gleicher bin als andere, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ein Team nicht hinter mir steht.
Viele kennen dich auch durch den Auftritt mit der Laufmaus bei Die Höhle der Löwen. Wie war das für dich? Eher Nervenkitzel oder Business as usual?
Ja, das Abenteuer Laufmaus und die Höhle der Löwen war natürlich ein ganz besonderes. Also auch da war es wieder eigentlich, mein ganzes Leben war ja, das ist bei allen so, das behaupte ich, durch viele Zufälle geprägt. Und im Falle der Laufmaus war das so, dass der Erfinder, ein Mediziner aus Münster, bei Professor Frobösen, ein Gesundheitsexperte in Köln war, ihm die Idee von seiner Laufmaus vorgestellt hat. Und Ingo Frobösen sagte dann, ich kann das beforschen, aber wenn du es auf den Markt bringen willst, dann musst du mit Martin Rutemüller sprechen. Und dann hat er mich hier angerufen und als er mir das geschildert hat, habe ich gedacht, hey, was ist das denn für ein Spinner? Irgendwas nimmst du in die Hand und dadurch läufst du besser, konnte ich mir nicht vorstellen. Aber der Mann war interessant, war Mediziner und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich bin ja ein höflicher Mensch, wohnt nur 30 Kilometer von mir entfernt, ich fahre da mal hin und höre mir das an. Und ich habe dann gesagt, ich habe mich eigentlich gar nicht so sehr für das Produkt am Anfang interessiert, sondern für die Geschichte dahinter. Im Marketing muss man ja Geschichten erzählen. Und seine Geschichte war, dass er einen schweren Autounfall hatte und eine Querschnittssymptomatik, also die Wirbelsäule war nicht durch, aber so stark gequetscht, dass er Arme und Beine nicht bewegen konnte. Und dann nach einem Jahr Krankenhausaufenthalt ist er entlassen worden, konnte aber nur verkrampft ein paar Meter gehen und hat dann irgendwann gemerkt, wenn er seine Hände in eine ganz besondere Position bringt, dann entspannt das seinen ganzen Körper und dann konnte er wieder besser gehen und walken und hat dann ein Griffelement gebaut, um diesen Handhaltung weiter aufrechtzuerhalten. Das war eigentlich die Geschichte, die ich gut fand, habe gesagt, mehr oder weniger jetzt völlig überspitzt vom Rollstuhl wieder zum gehenden Arzt. Das kann ja nur funktionieren, wo die Medien drauf ansprechen. So war es am Ende auch. Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube zwar nicht an das Produkt, aber mein Lebensmotto ist Menschen in Bewegung bringen. Und selbst wenn ich denen Placebo in die Hand drücke und die dadurch motiviert sind, sich mehr zu bewegen und damit gesünder zu sein, dann ist mein Lebensmotto erfüllt und dann ist gut. Heute weiß ich aus Studien, dass das wirklich funktioniert. Naja, und dann waren wir am Markt und ich glaube, wir waren ungefähr 3 Monate am Markt. Dann klingelte hier plötzlich im Büro mein Telefon und da war Sony Pictures dran, ob ich Höhle der Löwen kenne und die hätten die Laufmaus gesehen, ob wir uns da nicht mal bewerben wollten. Ich war ganz perplex, weil normalerweise dachte ich, bewerben die Unternehmen sich bei der Höhle der Löwen. Ist auch in den meisten Fällen so. Man hat mir dann gesagt, ungefähr 1000 Unternehmen pro Ausstrahlung bewerben sich da, aber die gucken halt auch, was so spannende Themen sind, weil sie natürlich auch das Publikum unterhalten wollen. Naja, und dann haben wir das einfach mal gemacht und mein ganzes Leben ist ja einfach dadurch gezogen, Dinge einfach mal zu machen. Und dann wird man schon sehen, ob das erfolgreich ist oder nicht. Und unser Leben ist doch lang genug, um auch mal die ein oder andere Sackgasse zu gehen, umzudrehen. Aber ich habe doch trotzdem eine Erfahrung gesammelt. Und naja, so war das. Und die gibt es ja auch bis heute noch. Und schauen wir mal, wie es da weitergeht.
Was hat dir diese Erfahrung über Vertrieb, Marketing oder Unternehmertum nochmal besonders deutlich gemacht?
Ja, für mich war ja, also wenn man so will, ich führe seit 22 Jahren erfolgreich eine Kommunikationsagentur. Aber die Laufmaus war ja mein erstes Produkt, was ich mit auf den Markt gebracht habe. Und das Interessante oder der Unterschied zu meiner Tätigkeit vorher war ja der, ich habe immer Kommunikation, Marketing, Vertrieb für fertige Produkte gemacht. Und jetzt musste ich plötzlich ein ganz neues Produkt entwickeln. Und da kamen plötzlich Fragestellungen auf, die mich früher gar nicht interessiert hatten, auch mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Produktsicherheit, rechtliche Absicherung, Markenrecht, Patentrecht. Wie baust du überhaupt so eine Produktmarke auf? Auf wer ist deine Zielgruppe? Wo musst du dich preislich einpendeln, damit das Produkt gekauft wird, attraktiv ist? Welche Marketingkanäle musst du bedienen? Und das war nochmal eine wirklich echt spannende Zeit, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe und die ich überhaupt nicht missen möchte.
Du warst Geschäftsführer in der Handball-Bundesliga, Spitzensport, Druck, Medienpräsenz. Was hast du aus dieser Zeit fürs heutige Business mitgenommen?
Ja, ich war also auch Geschäftsführer Handball-Bundesliga, hatte ich ja eben schon mal kurz erzählt, ein Jahr lang, aber als halbe Person sozusagen. Ich war ja ursprünglich wollte der Gesamtverein mich haben und die haben eben die Handball-Bundesliga als ausgegliederte GmbH noch mitgeführt. Und weil der Verein mich nicht ganz bezahlen konnte, hat dann die Handball-Bundesliga gesagt, dann nehmen wir den sozusagen auch zu 50% und zahlen 50%. Ja, Spitzensport sicherlich, Druck auch, Medienpräsenz ist in der zweiten Bundesliga damals noch überschaubar gewesen. Klar, hast du Regionalpresse, auch mal Radio oder sonst irgendwas, aber da war eigentlich nicht viel. Da gab es andere Bereiche in meinem Leben, die sicherlich spannender waren. Nah an so einer Mannschaft zu sein, sich um viele Dinge zu kümmern, das war spannend, aber es war ja, wie gesagt, auch nur eine ganz kurze Episode, die jetzt mittlerweile über 25 Jahre, 24, 25 Jahre zurückliegt. Also war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Auch wieder mal was anderes in meinem Lebenslauf. Aber jetzt auch nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, ist der totale Hammer. Also da war die Laufmaus sicherlich spannender und andere Tätigkeiten in meinem Umfeld auch. Absolut.
In deinen Vorträgen geht es oft um Persönlichkeitsentwicklung und die Aufgaben wahrer Führungskräfte. Was unterscheidet für dich eine echte Führungspersönlichkeit von einer bloßen Chefrolle?
Ja, auch das hatten wir natürlich eben schon mal, das Thema Self-Leadership. Inwieweit bin ich authentisch? Also bin ich ich, der ich bin? Und kann ich diese Rolle auch voll ausfüllen? In unserem Leben, also ich sage mal, wir kommen eigentlich als perfekte Kreaturen, Menschen zur Welt. Und dann, oh, schade, 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 setzt irgendwann der Erziehungsprozess ein. Und mit dem Erziehungsprozess fängst du an, ganz bestimmte Regeln aufzunehmen, Dinge, die deine Eltern, dein Umfeld dir beibringen, ohne die vielleicht auch zu hinterfragen. Und so entstehen Muster und du als Person veränderst dich. Personalführung oder Persona heißt ja Maske. Und im Laufe des Lebens kriegen wir ja viele Masken oder Hüte aufgesetzt. Also bei mir ist es ja Geschäftsführer, Ehemann, Vater, was auch immer, Führungskraft und Offizier. Und das sind oft Masken, die wir aufgesetzt bekommen, also entweder freiwillig oder aufgesetzt bekommen, die wir aber gar nicht ausfüllen können, weil wir das gar nicht sind. Und um an den Kern der Sache ranzukommen, muss man das alles aufbröseln. Also im Grunde genommen die Zwiebel mit den ganzen Schalen schälen, bis ich an den Kern komme. Und wenn ich dann erkenne, wer bin ich eigentlich wirklich? Was macht mich als Mensch aus? Wo sind meine Fähigkeiten? Was mache ich gerne? Dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir sagen, wenn wir diesen Kern getroffen haben, dann bist du als Mensch ganz und fühlst dich in deinem Element. Wie viel Menschen, Berufstätige, machen einen Job, der sie nicht erfüllt, den sie nur machen, um Geld zu verdienen, um den Lebensunterhalt. Wie schade ist das, zwei Drittel seines Wachzustandes ständig mit einer Tätigkeit zu verbringen, die man nicht gerne macht. Und da wäre es doch schöner zu wissen, wer bin ich wirklich, was kann ich Und in dem Bereich nochmal neu anzufangen, weil dann kommt der Erfolg von selbst. Für Erfolg gibt es ja eine Formel. Erfolg ist das, wenn Talent auf Gelegenheit fällt oder Vorbereitung auf Gelegenheit fällt. Also wenn man in seinem Bereich gut ist, einzigartig ist und dann auch noch die richtigen Gelegenheiten, also ob Netzwerk, Märkte oder sonst irgendwas findet, dann wird man erfolgreich und glücklich. Und darum geht es am Ende.
Gerade junge Unternehmer oder Startups stehen oft vor der Frage, wie finde ich meinen eigenen Führungsstil? Was rätst du ihnen?
Naja, auch das habe ich ja gerade im Grunde genommen schon beantwortet. Im alten Griechenland gab es einen Tempel von Delphi. Darüber stand der Spruch: Erkenne dich selbst. Also, wenn man den Tempel betreten wollte, sollte man erstmal gucken, wer bin ich eigentlich wirklich? Und das ist ja die Kernfrage, die wir uns stellen müssen und die ich auch in den Seminaren stelle. Wer bin ich eigentlich wirklich abseits dieser ganzen Masken, Hüte, die ich tragen muss? Und fülle ich das dann aus, bin ich auf meinem Weg. Und wenn ich meinen Weg gefunden habe, wirklich, ohne dass ich irgendwelchen Idealen, Influencern oder sonst irgendwas hinterherlaufe, den Vorstellungen meiner Eltern, meiner Frau, meinem Mann oder meinem Vorgesetzten und Chef, dann komme ich irgendwann in meinem Element an, dann fühle ich mich zu Hause und dann bin ich auch automatisch erfolgreich. Und das rate ich allen Führungskräften und jungen Unternehmen zu gucken, rennt nicht falschen Idealen her, irgendwelchen TikTokern oder sonst irgendwas, sondern schaut, wer seid ihr eigentlich wirklich? Und das ist ein Prozess, den man durchlaufen kann, der geführt werden sollte. Und am Ende steht Erkenntnis und Glückseligkeit. So ist der Plan.
Gibt es für dich selbst auch heute noch Momente, in denen du an dir zweifelst und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ja, es gibt immer wieder Momente, an denen, wo ich zweifle, bin ich auf dem rechten Weg, bin ich in meinem Element, fühle ich mich wohl, ist das, was ich gerade mache, das, was ich wirklich kann, was ich machen will. Das gehört, glaube ich, dazu und das ist bis zum Lebensende nicht abgeschlossen. Wie gehe ich damit um? Durch die Erkenntnis, die ich habe, ich habe ja selber eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe selber mich viel coachen lassen, habe viele Erfahrungen in unterschiedlichen Bereichen gemacht, in unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern, als Führungskraft, als Angestellter und. Und dadurch hat man dann natürlich irgendwann ein Erfahrungsrepertoire, was nicht verhindert, dass ich mir die Frage stelle, aber was mich befähigt, schneller aus diesem Tal der Dunkelheit wieder rauszukommen. Früher war es so, was weiß ich, wenn Krisensituationen waren, ein Kunde kündigen wollte, wir verklagt worden sind oder sonst irgendwas, dann habe ich nächtelang darüber nachgedacht. Ne? Dann abends ist ja dann die Gedanken sind ja, nehmen ja manchmal komische Formen an und dann liegt man im Bett, wälzt sich, denkt die Dinge immer weiter durch, führt Krisengespräche im Geiste und kommt gar nicht aus dieser Schleife wieder raus. Und vor Jahren hat das bei mir dann immer noch 3, 4 Tage gedauert und heute dauert das durch das Wissen, durch diese Erkenntnis, die ich gesammelt habe, dadurch, dass ich mich mit diesen Themen so intensiv beschäftige. Kann ich das nicht verhindern, aber das dauert dann vielleicht mal eine Nacht oder 2, 3 Stunden. Und dann sage ich mir oft nachts, so, jetzt reicht's, jetzt hast du genug gedacht, es bringt dich jetzt hier auch nicht weiter und morgen ist ein neuer Tag und dann werden die Dinge schon passieren. Und das klappt dann mittlerweile auch ganz gut. Also das Leben ist ein Dauerlauf und kein Sprint und am Ende ist es interessant, wer ne, am Ende des Lebens die Nase vorn hat und da kann auch jeder auch mal ruhig einen kleinen Sprint gewinnen. Darauf kommt es wirklich nicht an. Deshalb ein bisschen mehr Gelassenheit und die Dinge werden sich ergeben.
Jetzt kommen wir auch langsam zum Ende und die spannenden Fragen zum Schluss. Du hast in deinem Leben ja schon viele spannende Projekte angeschoben. Was kommt als nächstes? Gibt es schon Pläne, die du verraten darfst?
Ja, ich habe also in der Tat vier, ich habe bis heute 4 Unternehmen, glaube ich, gegründet und 3 Vereine. Habe Wettbewerbe mitgemacht. Also ich habe echt wirklich viel erlebt über die Zeit bei der Bundeswehr. In der Sportschule in Warndorf haben wir zum Beispiel, habe ich viele Weltmeisterschaften, also Militärweltmeisterschaften begleitet. Unter anderem habe ich mal einmal eine amerikanische Boxpromoterin kennengelernt und mit der haben wir uns angefreundet und haben die mal mit drei Leuten dann in Washington besucht und ihr Mann arbeitete beim Secret Service und so haben wir dann, also war für den Vice-Präsidenten verantwortlich und so haben wir da eine Privataudienz beziehungsweise Rundgang im Weißen Haus bekommen. Ich habe Fotos, wie ich da im Situation Room oder an der Tafel, wo die Presseerklärungen verlesen werden. Das sind natürlich schon viele tolle Momente, die ich erleben durfte in diesem wirklich bunten Leben. Und ja, als nächstes werde ich jetzt im August nochmal ein Unternehmen, einen Verlag gründen. Das ist mein erstes Ostunternehmen in Gera mit drei weiteren Kompagnons. Da bin ich auch wie die Mutter zum Kinde gekommen. Die Idee war geboren und ich wurde einfach gefragt aufgrund meiner Kompetenz und meines Netzwerkes, ob ich da mitmachen will. Und das fand ich die Herausforderung, wieder eine neue, fand ich spannend. Da habe ich gesagt, klar, bin ich dabei, mach ich gern.
Wenn du jungen Unternehmern und Führungskräften nur einen einzigen Tipp mitgeben dürftest, welcher wäre das?
Entspannt euch, der Fluss des Lebens wird euch wohl dahin tragen, wo ihr hin sollt und bleibt bei euch selbst. Also Thema Self-Leadership, lasst euch nicht von irgendwelchen Influencern beeinflussen, sondern bleibt bei euch, bleibt in euch und fragt euch, was euch wirklich als Person und Kern ausmacht.
Und wo können unsere Hörer mehr über dich, deine Coachings und deine Vorträge erfahren?
Ja, also wo könnt ihr über mich mehr erfahren? Auf unserer Homepage natürlich, die heißt Ems-Ruhr durchgeschrieben, also wie die beiden Flüsse emsruhr.de. Da ist auch eine Seite über das Coaching oder noch aktueller ist eigentlich mein LinkedIn-Account. Da müsst ihr einfach nur Martin Rute Möller eingeben und da werdet ihr mal ein, zwei, drei, viermal pro Woche irgendwelche Dinge erfahren, was mich in meinem Leben gerade bewegt, wo ich was mache, was auch immer. Also aktuelles Projekt ist ein eigener Podcast, der heißt Lebenspfade, wo ich interessante, spannende Menschen über ihren persönlichen Lebensweg befrage. Wer war dabei? Titus Dittmann, der Gründer von Titus Gates, Professor Frobeuse, einer der bekanntesten Gesundheitsexperten, zufällig mein Onkel, ein berühmter Fußballtrainer vom 1. FC Köln, na, und viele weitere spannende Menschen. Und mich hat dabei interessiert, was sind von denen die persönlichen Lebenswege gewesen? Waren die Leben in Anführungszeichen genauso unterschiedlich wie bei mir? War das geradlinig? An welchen Weggabelungen gab es bewusste Entscheidungen oder hat der Zufall geführt? Und was sich so nach den ersten fünf, sechs Folgen abzeichnet, ist, diese erfolgreichen Menschen, da gibt es schon Parallelen und viele Dinge, die gleich sind und die sie vielleicht von weniger erfolgreichen Menschen unterscheiden. Und das ist spannendes Ding. Auch da könnt ihr gerne reinhören. Lebenspfade findet ihr auf allen gängigen Streamingdiensten oder auf YouTube dann auch mit Bewegtbild, weil ich mit meinen Gesprächspartnern immer wandernd auf deren Lebenspfad in deren Heimat unterwegs bin. Ja, vielen, vielen Dank für das spannende Interview und das Gespräch. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Bis dann, macht's gut.
Das war's für heute mit der neuesten Folge von Alex Podcast, Content mit Schmackes. Wenn du jetzt denkst, Mensch, das hat Laune gemacht, davon will ich mehr hören, dann abonnier den Podcast, erzähl deinen Lieblingsmenschen davon und schick mir gerne deine Fragen oder Themenwünsche. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge. Also, Glück auf, bleib kreativ und denk dran, das Beste aus dem Content-Pod gibt's nur hier, bei mir, Alex. Und jetzt, auf Wiederhören und ab dafür. Bis zur nächsten Runde.